Das ist natürlich super, wenn Kinder hier bleiben. Also so etwas hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, juhu, wir dürfen gehen. Ja. Vermutlich haben sie gemerkt, was noch ein Punkt wäre, wo sie vermutlich noch sehr gut wären drin. Also zuerst möchte ich einmal sagen, dass ich die Themen ja nicht setze der Serie. Das sind Themen, die sich ergeben aus dem Bibelseminar. Und da sind wir momentan beim Bund. Und beim Bund ist die Geschichte von dem goldenen Kalb. Heute ist Dank, Buß und Betttag. Und der Timothy Keller, der hat ein Buch für diesen Tag geschrieben. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Ja. In der Schweiz glänzen viele Dinge. Und vielleicht am Dank, Buß und Betttag ist der Moment zu merken oder sich ins Bewusstsein zu rufen, dass nicht alles, was glänzt, Gott ist. Also irgendwie passt das Ganze zusammen heute, aber ich möchte euch ein bisschen aktivieren und das wäre als Part für die Kinder gewesen, die haben das vielleicht geschmeckt, dass das kommt. Was ist das? Eine Zielscheibe, ja, nein, das ist es nicht. Kann es auch sein. Was? Wie? André, du bist natürlich ein Hit, oder? Also es ist kein Mexikaner mit einem Hut, mit einem Sombrero in einem Becken, das ist es nicht. Es ist tatsächlich, was André gesehen hat, es ist ein Curlingstein, der im Zentrum des Hauses ist. Beim Curling ist ja entscheidend, die Steine ins Haus zu bringen, ins Zentrum. Und das hat eine Verbindung mit unserem Leben. Bei unserem Leben ist ja auch entscheidend, was ist im Zentrum unseres Lebenshauses. Was im Zentrum unseres Lebenshauses ist, das entscheidet darüber, welche Werte uns prägen, wie wir handeln, was für Pläne das wir haben, was für Motivation das uns antreibt. Es entscheidet darüber, was wir anbeten und letztlich ja auch, wo wir die Ewigkeit verbringen. Also was im Zentrum des Lebens ist, ist von entscheidender Bedeutung. Und was das ist, sieht man meistens dann oder wird besonders deutlich, wenn man unter Druck steht. Wenn man vielleicht in einer Krise ist, wenn es Geduld braucht, wenn man Geduld haben muss, wenn Träume platzen, so in Druckphasen, wenn Gebete nicht erhört werden und der Glaube geprüft wird. Und das war beim Volk Israel der Fall. Wir haben ja im Bibelseminar, sind wir der Geschichte von Gottes Volk nachgegangen und Abraham wurde ja von Gott erwählt als Segensträger der eben Unheilsgeschichte, die mit Adam und Eva begonnen hatte, in Segensgeschichte oder in Heilsgeschichte zu verwandeln. Und Gott hatte ja Abraham gesagt, dass aus ihm ein Volk entstehen würde. Das war dann geworden und das Volk hatte den Auftrag, die übrigen Völker und Menschen darauf hinzuweisen, woher denn das Heil kommt, nämlich von Gott. Und am Berg Sinai hat Gott mit diesem Volk einen Bund geschlossen und der Inhalt dieses Bundes, das sind die 10 Gebote. Und das erste Gebot ist ja, dass das Volk Israel und auch wir keine anderen Götter neben Gott haben sollen und nur ihn allein anbeten sollen. Und kurz nach diesem Bundesschluss wurde das Volk auf die Probe gestellt. Und das ist dann die Geschichte vom goldenen Kalb. Als Mose so lange Zeit nicht vom Berg herabkam, versammelten sich die Israeliten bei Aaron und forderten ihn auf: Mach uns eine Götterfigur, die uns den Weg zeigt. Wer weiß, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Aaron schlug vor: Eure Frauen und Kinder sollen ihre goldenen Ohrringe abziehen und zu mir bringen. Da nahmen alle Israeliten ihre Ohrringe ab und brachten sie Aaron. Er nahm den Schmuck entgegen und schmolz ihn ein und goss daraus ein goldenes Kalb. Anschließend gab er ihm mit dem Meißel die endgültige Form. Als es fertig war, schrien die Israeliten: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Daraufhin errichtete Aaron einen Altar vor der Götterfigur und ließ bekannt geben: Morgen feiern wir ein Fest zu Ehren des Herrn. Am nächsten Tag standen alle früh auf und brachten Brand- und Dankopfer dar. Danach ließen sie sich nieder, um zu essen und zu trinken. Sie feierten ein rauschendes, ausschweifendes Fest. Da sprach der Herr zu Mose: Steig schnell hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, hat etwas Abscheuliches getan. Wie schnell haben sie sich von meinen Geboten abgewandt. Sie haben sich ein goldenes Kalb gegossen. Sie sind vor ihm niedergefallen, haben ihm Opfer dargebracht und gerufen: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Das die Geschichte vom Berg Sinai, wo das Volk auf die Probe gestellt wurde. Der Glaube auf die Probe gestellt wurde. René hat es ja schon gesagt. Mose war 40 Tage weg und sie wussten nicht, ob er wiederkommen würde. Das war nach 40 Tagen ein bisschen offen. Sie selbst konnten ja Gott nicht sehen und mussten einfach warten. Und das Erste, was sie beim ersten Druck tun, ist, sie verstoßen gegen das erste Gebot. Sie beten ein Götzenbild an. Und es wird damit sichtbar, was bei ihnen in ihrem Lebenshaus im Zentrum war. Es war der Wunsch nach Kraft, nach Macht, nach Wohlergehen, nach Fruchtbarkeit, nach Reichtum und nach Bedeutung. Und das Stierbild, das Abbild, ein Götzenbild ist ein Abbild, also das Abbild, das war ein Abbild von diesen drei Wünschen. Und mit diesen Wünsch, also mit diesem Abbild gaben sie diesen Wünschen eben Bedeutung. Denn die waren ja damals auch nicht blöd. Die wussten ja auch, dass das Kalb ja nicht lebendig war. Aber das Stierbild gab eben ihren Wünschen Bedeutung. Sie kamen zum Leben. Weil Götzen sind ja eigentlich tot, so wie es Gott sagt. Die Götzenmacher sind alle nichtig, woran ihr Herz hängt. Das ist nichts Nütze. Und ihre Zeugen sehen nichts, merken auch nichts, damit sie zu Schanden werden. Wer sind sie, die einen Gott machen und einen Götzen gießen, der nichts Nütze ist? Also Götzen sind tot und sie werden erst dann lebendig, wenn man sie verehrt. Erst durch Verehrung und Anbetung erhalten eben Götzen Kraft und Wirksamkeit. Sonst sind sie tot. Zum Beispiel ein Ferrari. Was nützt dir ein Ferrari in der Wüste oder im Dschungel? Das ist nur ein Statussymbol, wenn alle das möchten. An einem Ort, wo der nichts nützt ist und ihn niemand brauchen kann und nicht will, ist ein Ferrari nutzlos. Auch als Götze nicht. Oder VIPs. Wenn man den Lebensstil, den sie haben, nicht haben möchte, dann sind das keine Idole. Also erst, wenn Abbilder Verehrung erfahren, dann werden sie zum Leben erweckt. Aber das hat ja Gott nicht nötig. Darum wird er ja der lebendige Gott genannt. Er muss nicht durch unsere Anbetung zum Leben erweckt werden. Er ist lebendig. Aber wenn man ihn nicht anbetet, dann muss man einen Ersatz zum Leben erwecken. Einen Gottersatz. Und das war ja das Stierbild, das die Israeliten gemacht hatten. Es war ein Gottersatz. Sie hatten sich einen Ersatz für Gott gemacht, den sie eben sehen konnten, den sie anfassen konnten und den sie feiern konnten. Und darum sagte ja das Volk: Das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Ich meine, sie waren ja nicht blöd, oder? Sie wussten ja auch, das Stierbild hatte sie nicht aus Ägypten geführt. Aber sie hatten da etwas zum Anfassen. Und sie haben dann das Stück Metall angebetet. Und eigentlich denkt man sich, ja, waren die denn blöd? Ja, mit alles, was sie mit Gott erlebt hatten und jetzt tun sie sowas. Aber sie hatten einen Grund. Und jeder hat einen Grund, sich einen Ersatzgott zu schaffen. Aber leider sind diese Ersatzgötter ein schlechter Ersatz für Gott. Denn Gott, denn Götzen, die lieben dich nicht. Die möchten nur, dass du ihnen ihr Herz schenkst. Sie setzen ihr Leben nicht für dich ein, aber sie wollen, dass du dein ganzes Leben für sie einsetzt. Sie opfern ihr Leben nicht für deins, aber du sollst für sie opfern. Die retten dich nicht, aber du musst sie retten, indem du sie anbetest. Und unter diesen Umständen ist es eigentlich unverständlich. Aber es gibt gute Gründe, warum Menschen Ersatzgötter haben. Ein starker Grund ist, dass man das, was man verehrt und anbetet, sehen kann, anfassen kann, berühren kann und feiern kann. Und das konnte das Volk Israel. Und zwar so richtig ausgelassen. Es heißt, dass Gott zu Mose gesagt hat, die feiern, das klingt so, wie wenn Kriegsgeschrei wäre. Also da war eine Riesenstimmung und die hatten so richtig ein gutes Gefühl dabei. Eine Mordstimmung, ein gutes Gefühl. Und das ist, was eben Götzen vermitteln. Sie vermitteln ein gutes Gefühl. Oh, ich habe da schon wieder etwas übersprungen. Gut. Sie vermitteln ein gutes Gefühl. Sie vermitteln das Gefühl, dass man sie kontrollieren kann. Das ist ein Vorteil von Götzen. Sie sind irgendwie verfügbar, oder? Du kannst auf das Handy schauen, du kannst dein Bankkonto wieder mal besichtigen und besuchen und so. Ja, das ist irgendwie verfügbar, oder? Man kann es hervorholen oder versorgen. Oder man schafft sich eben den Götzen, den man gerne hätte. Und jeder kann ja seinen ganz persönlichen Götzen erschaffen. Und was auch noch sehr ein gutes Gefühl vermittelt, dass sie uns nicht ins Leben hineinreden. Götzen reden normalerweise nicht, oder? Gott redet ins Leben hinein, aber Götzen ja nicht. Denen sagen wir, was sie zu tun und was sie zu sagen haben. Sie geben ein gutes Gefühl, ein Gefühl der Sicherheit. Ja, ein Gefühl der Sicherheit, wenn man sagt, ich habe Ansehen und Erfolg, das gibt mir Sicherheit. Geld vermittelt ein Gefühl von Sicherheit. Sie vermitteln Sicherheit. Und Götzen vermitteln das Gefühl von Bedeutung zu sein. Weil wenn man so einen beeindruckenden Götzen erschaffen kann, dann muss man jemand sein, oder? So wie beim Turmbau zu Babel, den haben wir im Seminar ja auch behandelt. Und dieser Turmbau, der geschieht ja heute noch, oder? Wenn man schaut im arabischen Raum, da in Dubai und allein in Saudi-Arabien, was da gebaut wird, das sind Wahnsinn, wahnwitzige Projekte, oder? Aber wenn man sowas bauen kann und dann noch mitten in der Wüste, dann muss man doch von Bedeutung sein. Also Götzen verleihen das Gefühl von Bedeutung zu sein und sie verleihen das Gefühl, erlöst zu sein, eben von dieser Bedeutungslosigkeit, von Sinnlosigkeit, von Wertlosigkeit, von Blockaden. Und dieses Gefühl, erlöst zu sein, das hatte auch das Volk Israel. Darum hat es ja gesagt, das ist dein Gott, der dich erlöst hat und herausgeführt hat aus Ägypten. Und diesen Wunsch haben Menschen auch bei den Ersatzgöttern in der modernen Zeit. Aber Ersatzgötter erlösen nicht, sondern sie knechten dich. Sie knechten dich und du musst Opfer bringen. Die Israeliten mussten den ganzen Schmuck, ihr Hab und Gut, das sie mitgebracht hatten, einschmelzen, um dieses Stierbild zu schaffen. Heute muss man vielleicht seine Familie opfern für die Karriere, Gesundheit, für seine Attraktivität oder man gerät in ein Suchtverhalten durch gewisse Dinge. Götzen knechten dich. Sie nutzen unsere Gutgläubigkeit aus, täuschen uns und erniedrigen uns. Götzen versprechen etwas und halten nichts. Götzen sind sowas von untreu. Dem Geld in deinem Portemonnaie ist es völlig egal, in welchem Portemonnaie das es ist. Das ist völlig eine untreue Bande, oder? Oder es sind lauter leere Versprechungen. Götzen machen leere Versprechungen. Wenn ihr zum Beispiel schaut, das ist ja, ein Götze ist ja Erfolg zu haben und berühmt zu sein und dann glücklich zu sein. Und wenn man dann schaut, in was für einer Einsamkeit und was für einem Elend berühmte Menschen zum Teil gelebt haben. Wir waren ja in Memphis, oder der Stadt von Elvis. Elvis ist ja so eine tragische Figur, oder? Unheimlich begabt und berühmt und so, aber war völlig innerlich leer. Also diese Götzen versprechen dir Dinge, sie halten sie nicht. Und sie sind unerbittlich, es ist nie genug. Götzen haben nie genug, es ist nie genug Geld, nicht genug Ansehen, nicht genug Macht. Es muss immer noch mehr sein und noch mehr. Und sie rauben dir den Frieden und die Ruhe. Und du musst ihnen dienen und sie zum Leben erwecken mit deiner Leidenschaft, mit deiner Energie, mit deiner Kraft. Also Götzen sind ein ganz schlechter Ersatz für den lebendigen Gott. Und trotzdem beten wir sie oft an. Weil Anbetung ein Bedürfnis ist. Das hat Gott in uns hineingelegt, dass wir etwas anbeten. Und natürlich nicht etwas, sondern ihn. Und in der Anbetung von ihm liegt die Erfüllung all unserer Sehnsüchte und die Stillung all unserer Bedürfnisse. So sind wir angelegt auf das. So sind wir geschaffen. Und wenn wir eben Gott nicht anbeten, dann suchen wir uns einen Ersatz. Das ist ein Mechanismus, der in uns steckt. Und das muss kein Stierbild sein. Es kann alles sein, was die Stelle einnimmt von Gott. Und hier wird es natürlich etwas schwierig. Alles kann ein Götze sein, ein Ersatzgott, der an die Stelle tritt, die Gott gehört. Macht, Ansehen, Geld, Arbeit, Erfolg, Perfektion, Attraktivität, Schönheit, Sexualität, Spaß, Vergnügen, Freude, dem wird ja ausgiebig gefrönt in unserer Zeit, Gesundheit, wo man alles dafür einsetzt, sich selbst kann man ja auch noch anbeten, Liebe und Beziehung, Bildung. Alles kann ein Götze sein, das an die Stelle tritt, an den Platz, der eigentlich Gott gehört. Und die schlimmsten Götzen sind die, die im frommen Kleid daherkommen. Das sind eigentlich die schlimmsten Götzen, weil die erkennt man oft sehr spät. Und es ist ja interessant in dieser Geschichte, Aaron hatte ja nicht gesagt, dass sie einen anderen Gott anbeten sollen. Er hat ja nicht gesagt, ja, dass der Gott Israels, unsere Väter, den brauchen wir nicht mehr, jetzt schaffen wir uns einen neuen Gott. Nein. Er hatte gesagt, das ist euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Er hat vom selben Gott gesprochen. Und noch nachher hat er sie aufgefordert, ein Fest zu feiern. Daraufhin errichtete Aaron einen Altar vor der Götterfigur und ließ bekannt geben, morgen feiern wir ein Fest zu Ehren des Herrn. Am nächsten Tag, am Morgen standen alle früh auf und brachten Brand- und Dankopfer dar. Ja, also die feierten ein Fest dem Herrn und nicht irgendeinem Ersatzgott quasi, oder? Nicht einem anderen Gott, sondern dem Herrn. Und sie taten ja vieles von dem, was Gott geboten hatte. Sie feierten ein Fest, sie machten einen Altar, sie brachten Dank- und Brandopfer dar. Aber es war Götzendienst mit religiösem Anstrich. Und diesen gab es immer in der Geschichte von Gottes Volk. Einmal war der Tempel so ein Götze, als sie gesagt haben, solange der Tempel steht, kann uns nichts geschehen. Dann sind wir auf der sicheren Seite. War leider nicht so. Oder Gesetzestreue. Zur Zeit von Jesus, die auch eine Form von Götzendienst angenommen hatte. Gesetzlichkeit. Oder in der Kirchengeschichte gibt es auch so Götzendienst mit religiösem Anstrich. Offensichtlichen Reliquien im Mittelalter, irgendwelche Späne vom Kreuz von Jesu oder ein Gewandsfetzen von dem Grabgewand von Jesus, wo man heilende Wirkung davon sich versprochen hat. Heiligenverehrung in der katholischen Kirche, auch so etwas, von Götzendienst im frommen Kleid. Kirchengebäude, wenn man unheimlich an Gebäuden hängt. Und das ist ja irgendwie ein bisschen verständlich, weil Reich Gottes wird an Gebäuden sichtbar. Aber ich meine, manchmal nimmt das effektiv götzenhafte Formen an, wenn so Tempel aufgerichtet werden, die völlig nicht notwendig wären. Wohlstandsevangelium, bei dem man mit dem richtigen Gebet und den richtigen Worten das in Existenz rufen kann, was man sich wünscht. Charismatische Leiter und Redner, von denen man sich unheimlich viel verspricht. Theologische Ansichten, Theorien, die man vertritt. Also ich glaube, da gibt es ganz etliche Dinge. Götzendienst im frommen Kleid. Und der ist weiter verbreitet, als wir eigentlich denken. So vieles will den Platz im Zentrum unseres Lebens einnehmen und ein Ersatz werden für Gott. Und wenn man nicht aufpasst, dann tritt man in diese Falle. Aber Gott möchte, dass der erste Platz, der Platz im Zentrum, ihm gehört. Und das will er ja nicht, weil er egozentrisch ist. Oder man kann sich ja fragen, wieso denn das erste Gebot? Keine anderen Götter, ja, ist denn Gott ein Egozentriker? Hat er unsere Anbetung nötig? Fühlt er sich einsam, wenn wir es nicht tun? Ist er unsicher? Müssen wir ihn durch Anbetung zum Leben erwecken, wie man es mit Götzen tun muss? Nein, das ist eigentlich alles nicht der Grund. Es geht Gott nicht um sich. Er will, dass wir ihn im Zentrum haben, weil er uns liebt, weil er das Beste für uns möchte, weil er möchte, dass wir das erfüllte Leben finden, das er uns schenken möchte. Das ist seine Absicht von dem Gebot. Er tut es, dass wir nicht falschen Versprechen aufsitzen und irgendwelchen Betrügern auf den Leim gehen, mit von falschen Werten getrieben werden und in Unglück enden, in Unheil und in Knechtschaft. Und darum hat er ja mit dem Volk diesen Bund geschlossen. Und das erste Gebot ist, dass sie ihn anbeten sollen, damit er sie in die Freiheit führen kann. Darum hat er sein Wort gegeben, die Bibel, damit wir erkennen können, wo solche Götzen sein könnten. Durch Propheten hat er immer wieder zum Volk gesprochen. Und Jesus selbst war ja einer, der eben gerade diesen religiös angeschrichtenen Götzendienst provokativ herausgefordert hat. Und der Heilige Geist ist in der Neuzeit der, der uns solche Dinge aufzeigen kann. Und man kann ihn natürlich dabei unterstützen. Ja, der Heilige Geist kann uns aufdecken, wo so Tendenzen des Götzendienstes bei uns vorhanden sind, aber man kann ihn unterstützen. Und ich habe da ein paar Fragen so für den Dank-, Buß- und Bettag noch zusammengestellt, die uns vielleicht erkennen können, wo wir so ein bisschen in der Gefahr stehen. Worum kreisen deine Gedanken, wenn du nicht schlafen kannst? Aufwachst in der Nacht, um was? Sonntagnachmittag, während der Predigt? Wohin geht deine Zeit? Ist ja auch immer ganz interessant, oder? Alle sind unter Stress, alle klagen für zu wenig Zeit, aber für gewisse Dinge hat man immer Zeit. Für was hast du immer Zeit? Wohin geht dein Geld? Da ist genau das gleiche Spiel, oder? Es gibt viele, die sagen, ich habe kein Geld, aber für gewisse Dinge hat man Geld. Wohin geht deine Energie? Wofür bringst du Opfer? Wofür bist du bereit, Opfer zu bringen? Ohne was glaubst du nicht leben zu können? Ich habe eine Zeit lang gedacht, ich kann nicht leben, ohne dass ich rauche. Dachte, das geht einfach nicht in meinem Leben. Das brauche ich. Heute denke ich manchmal, ich denke, ich kann nicht leben ohne Süßigkeiten. Ja, es ist. Wovor fürchtest du dich sehr? vor Menschen, vor einer Blamage zu versagen? Worüber ärgerst du dich am meisten? Vielleicht, wenn es andere besser können, wenn du deinen Willen nicht durchsetzen kannst? Was gibt dir Wohlbefinden? Was wünschst du dir mehr als alles andere? Was möchtest du gerne kontrollieren können? Dein Image? Was gibt dir Sicherheit? Hast du so Notnägel in deinem Leben? Plan B, C, D, E, oder? Was gibt dir Selbstwert? Das, was du anhast, oder was du fährst, oder was du besitzt? Ja, es gibt ganz verschiedene Dinge, die gerne das Zentrum unseres Lebens besetzen möchten. Und wenn man diese Dinge erkennt, dann kann man sie ablegen im Gebet und natürlich dann aktiv Gott anbeten. Und das möchten wir heute tun an diesem Dankbuß- und Bettag. Ich möchte mit uns beten und nachher lade ich euch ein, mit mir den lebendigen Gott anzubeten in der Zeit der Anbetung. Ich bete mit uns. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns Leben schenken möchte, der uns Erfüllung geben möchte und unsere Sehnsüchte stillen. Du weißt, was in unserem Leben ins Zentrum drängt und dich verdrängen möchte. Und wir bitten dich, dass wir das erkennen und die Kraft haben, das abzulegen. Wir möchten dich anbeten, dich rühmen und dich preisen, so wie es du in deinem Gebot gesagt hast. Amen.